Willkommen hier zu dieser neuen Folge vom Track Limit Formel 1 Podcast. Neben mir sitzt Marcel.
Herzlich willkommen. Neben mir sitzt wie gewohnt der Jonas.
Es war ein spannendes Rennen.
Wir haben einiges zu erzählen.
Ich bin ultra hyped. Ich freue mich, dass wir wieder Montagmorgen haben und wir hier sitzen können und quatschen können.
Genau, endlich sehen wir uns auch wieder.
Ja, stimmt. Letztes Mal war ja
über den halben Planeten.
Quer durch die Welt.
Kommen wir schnell zu den Themen, was wir heute alles Schönes mitgebracht haben. Es gibt News vom neuen Film,
Formel 1 Film,
mit Brad Pitt. Da ist jetzt ein Release-Datum bekannt. Mhm. Des Weiteren gab es ein Feuer in der McLaren Hospitality.
Ja, die waren ja sowieso das ganze Wochenende sehr on fire.
Die waren sehr on fire, die haben eine Hotlap nach der anderen abgebrannt.
So kann man es auch sagen.
Ja, Renault steht eventuell kurz vor dem Formel 1 Ausstieg. Das wollen wir noch mal ein bisschen beleuchten, was es bei Renault so Neues gibt, beziehungsweise Alpine. Mhm. Die Entscheidungen am Fahrermarkt fangen, denke ich mal, demnächst an zu rollen. Deswegen quatschen wir da auch noch mal kurz drüber. Bei Mercedes gibt es angespannte Stimmungen im Teamduell und es gibt eine neue E-Mail mit Sabotagevorwürfen gegenüber Hamilton. Und ja, wie gewohnt noch die Rennen- und Qualifying-Zusammenfassung, würde ich sagen, starten wir einfach mal rein.
Genau.
Formel-1-Film.
Release-Datum. Ich freue mich ultra drauf, also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es wird gerade an einem Formel-1-Film gearbeitet, wo Brad Pitt Hauptdarsteller ist, wo aber auch im Hintergrund Lewis Hamilton und Mercedes viel dazu beigetragen hat, damit der Film möglichst nah an der Realität sein soll. Und das Ganze ist dazu auch noch eine Apple Original-Produktion. Also sehr wahrscheinlich auch dann qualitativ sehr hochwertig. Und jetzt gibt es ein Release-Datum für den 25. Juni 2025.
Also
zumindest in Amerika. Und dann, glaube ich, 2 Tage später auch außerhalb.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das morgen in einem Jahr.
Oh, ich freue mich so drauf.
Das passt. Das
ist gut. Hattest du die Aufnahmen gesehen, die vor kurzem irgendwie rausgekommen sind? Ich glaube, sie sind in Silverstone nochmal gefahren.
Mit dem gecrashten Auto?
Und dann hat man die Autos da gecrashed gesehen und man dachte erstmal so, oh shit, jetzt haben die ernsthaft die Filmautos irgendwie versehentlich kaputt gemacht.
Ja.
Aber es war geplant, ne?
Es war Absicht, genau, mit Fernsteuerung sozusagen einmal in die Wand gelenkt, damit es so realistisch wie möglich aussieht.
Ja, und das soll schon was heißen, wenn die einfach so ein nachgebautes Formel-1-Auto mit dem teuren Kamera-Equipment oben drauf einfach in die Wand hauen, damit es gut aussieht, dann weiß man gut, das wird schöne Aufnahmen geben.
Was ich mir im Nachhinein so gedacht habe, als sie mit der Idee in Silverstone sozusagen angefragt haben, was die so gedacht haben, so okay, die wollen in unsere Wand fahren, absichtlich. Das fanden die bestimmt sehr toll, diese Idee.
Ja, also wenn ihr die Wand wieder repariert, dann gar kein Problem.
Ja, dann, das Thema Feuer und McLaren ist...
Ich glaube, es war ein Kabelbrand, ne?
Es war schon nicht ohne tatsächlich. Also die haben auch noch lange gelöscht. Das war zum Samstag, zum Qualifying-Tag.
Mhm.
Da hat es auf einmal angefangen, in der Hospitality zu brennen. Das wurde auf jeden Fall geräumt.
Ja, und vor allem, was ich auch ganz spannend fand, Pirelli hatte ja direkt daneben die Hospitality. Ich weiß nicht, inwieweit da auch dann direkt das Reifenlager mit dazugehört oder ob das nochmal woanders ist.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall nicht gut, weil alles ist da sehr eng bebaut und Feuer, ich meine, das weiß jeder, will man nicht haben und erst recht nicht, wenn so viele Leute da rumtun, da kann es ja sehr schnell sehr gefährlich werden.
Definitiv, genau. Der Mario Isola, also von Pirelli sozusagen der Chef, der ist auch gleich als Ersthelfer reingerannt mit einem Feuerlöscher, kam dann aber auch relativ schnell wieder raus, hat gesagt, da ist so viel Rauchentwicklung, keine Chance da was zu machen.
Ja.
Und die Feuerwehr hat wirklich noch sehr, sehr lange gelöscht, was natürlich jetzt extrem für McLaren wirklich extrem schwierig ist. Es ist jetzt ein Tripleheader.
Mhm.
Das heißt, diese Hospitality muss eigentlich jetzt am Wochenende wieder schon in Österreich voll einsatzbereit stehen. Mhm. Und danach geht's ab nach Silverstone. Das ist natürlich die ganzen Sponsoren, die dann immer eingeladen sind. Da hängt ja wirklich sehr viel Geld dran.
Ja.
Essen, Trinken.
Was ich mich gefragt habe, weißt du das, inwieweit die Hospitality auch mit ins Budget Cap reinzählt? Wahrscheinlich schon, ne?
Boah, das sind ja so Riesendinger. Also,
oder ob das nochmal extra ist. Also könnten die jetzt theoretisch sagen, so, ja, okay, das Ding ist es durch. Wir bestellen jetzt ein neues oder, weil es gibt ja, glaube ich, von den Teams so oder so 2 oder 3 Hospitalities.
Ja, genau.
Aufgrund der, wegen dem Rennkalender, weil es ja nicht immer möglich ist, die dann rechtzeitig
genau, genau. Zu einige Strecken haben auch feste Hospitalities, wo man sich einmietet, wie in Bahrain zum Beispiel. Eine Frage, die ich mir gerade stelle, es war dann auch so, wenn da die, also das Gebäude war natürlich dann erstmal gesperrt und die ganzen McLaren-Mitarbeiter konnten natürlich ihre Gäste und die Fahrer und etc. das Team nicht betreuen und haben die anderen Teams so ein bisschen Essen zusammengetragen, so ein paar Nudeln und sowas, dass wenigstens das Team betreut ist. Das ist ja aber dann aufs Budget Cap von den anderen Teams gelaufen.
Stimmt.
McLaren hat ja, die Frage ist mir gerade gekommen. Und McLaren hat sozusagen das Essen von den anderen Teams.
Nicht, dass Red Bull am Ende wieder Probleme mit dem Catering bekommt.
Genau. Red Bull ist ja, wer es nicht mitbekommen hat, einmal über das Budget Cap drüber hinausgeschossen und die Gründe waren dafür zu teure Catering-Kosten. Nicht, dass jetzt Ferrari irgendwie, weil sie ausgeholfen haben, jetzt nächstes Jahr eine Strafe bekommen.
Ich glaube, auch wenn man dieses gesamte Essen da zusammennimmt, kommt man wahrscheinlich am Ende noch immer günstiger, als wenn einer von den Fahrern sich mal einen Frontflügel anfährt.
Ich glaube schon.
Aber ja, ganz witzige
ja, ganz einfach witzige nur schöne Gedankengang. Ja, aber ist nichts weiter passiert. Es war ein Teammitglied sozusagen kurz im Krankenhaus, aber alles in Ordnung. Und 2 Feuerwehrleute waren zum Zeitpunkt des Qualifyings noch im Krankenhaus. Da haben sie bei Sky noch berichtet, wegen Rauchgasvergiftung. Aber später hat sich dann herausgestellt, dass alles in Ordnung ist. Also nichts Wildes sozusagen passiert. Es hat einfach nur mütterlich gestunken und halt gebrannt.
Was ich noch ganz spannend fand, Norris musste dann ja zum freien Training, zum dritten freien Training und hatte aber überhaupt keinen Overall mehr bei sich, weil der noch in der Hospitality in seinem Raum da lag. Und da ist dann irgendwie nochmal jemand reingerannt und hat ihn schnell rausgeholt. Aber ich meine, wäre auch eine spannende Situation gewesen, wenn es nicht geklappt hätte und er einfach keinen eigenen Overall mehr gehabt hätte.
Einfach den von Sainz genommen. Kurz angeklopft, ey Bruder, kannst du mal bitte. Die sind ja sehr gute Freunde, kann ich mir schon vorstellen, dass da.
Wäre auch spannend gewesen, wie dann die Situation ausgesehen
hätte. Dann hätten die Sponsoren sich aber schön aufgeregt.
Ja, es sind dann so Probleme, die auf einmal auf den Tisch kommen, die.
Ja. Ist echt schwierig, weil auch die Waschmaschinen und sowas, da ist ja alles drin, was du brauchst als Team. Sprich, die Overalls werden ja jedes Mal gewaschen, dass sie bei jedem Training dann sozusagen einen frischen Overall haben. Und das muss, denke ich mal, schon ordentlich nach Rauch gestunken haben. Overall. Also schon unangenehm. So. Aber das war ja nicht das Highlight des Wochenendes. Da kommen wir dann später dazu. Für mich war es irgendwie das Qualifying. Ein wichtiges Thema, was wir nicht vergessen dürfen, ist das Team Renault. Da ist ein neuer Mitarbeiter dazugekommen, der extrem umstritten ist. Flavio Briatore ist zurück bei Alpine, Schrägstrich, Renault, Schrägstrich.
Da gibt es ja sehr gemischte Meinungen zu.
Hashtag Schuhmacher.
ich weiß nicht, also meine Auffassung war, dass er eigentlich lebenslänglich gesperrt war. Ne?
Genau, dagegen, das wurde wieder aufgehoben nach ein paar Jahren. Und dann hat er seine Strafe 2010 oder sowas schon aufgehoben, alles wieder. Müsste ich mal nochmal reinlesen.
Ich finde es sehr fragwürdig. Also für jeden, der jetzt nicht weiß, worüber wir hier reden. 2008 gab es in Singapur den Crashgate-Skandal. Und der wurde durch besagte Personen mit vorangetrieben oder mit ausgelöst, dass es überhaupt zu dieser Situation kam. Und dafür wurde er halt gesperrt vom Formel 1, von der Formel 1, vom Paddock und so. Und ist jetzt wieder da.
Und ist jetzt
übrigens
wieder da
als beim gleichen Team im Grunde genommen. Ne?
Als Berater, ne?
Ja. Und als Berater so, da kümmert man sich dann ein bisschen um die langfristige Strategie vom Team, welche Fahrer man vielleicht ins Team holt und sowas. Also ist eigentlich im Grunde genommen gerade für Alpine auch nicht mal eine so unwichtige Position, würde ich sagen.
Genau. Wie hat Ralf Schumacher gesagt, viel Machtmöglichkeit mit ganz wenig Verantwortung.
Ja, und das ist natürlich gerade für ihn Also sorry, aber wenn man sich die Vergangenheit anschaut, irgendwie auch.
Ja, also gut,
also
das
irgendwie
Crash
der Win
war
für ihn,
schon,
ne?
Das war schon schwierig, vor allem zu der Zeit, weil dann eigentlich Massa halt Weltmeister gewesen wäre. Aber er hat seine Strafe abgesessen. Let's go. Er hat ja auch schon viel für den Sport gebracht. Und man muss auch sagen, das ist ein, der Formel 1, also die Formel 1 hat Charaktere. Und das ist wieder so ein richtiger Charakter, so ein Typ so, ah, okay, da ist Flavio Briatore. Das ist schon wirklich ein Name und ein Gesicht und ein, ja, das ist noch so ein Oldschool-Typ. Ich finde es ganz cool, dass er wieder da ist. Das Thema Mick Schumacher und Flavio Briatore gehört ja irgendwo auch wieder zusammen. Wir hatten die Woche mal schön drüber philosophiert, was wäre, wenn Gasly auch noch geht. Der hat ja angeblich 2 Verträge bei Teams vorliegen.
Ja.
Und wenn Gasly geht, wären dann sozusagen 2 Sitze frei. Und da haben wir mal ein bisschen philosophiert, was wäre, wenn. Und aktuell der Testfahrer Jack Doohan ist sozusagen auf Platz 1. Aber wenn 2 Sitze frei werden, kommt Mick Schumacher auf jeden Fall ins Spiel.
Ja, vor allem, die wollen ja, soweit ich weiß, auch nochmal einen Test fahren demnächst. Mit, ich glaube, auch noch 1, 2 anderen Fahrern mit dabei. Ja. Einfach mal zu schauen, welche Fahrer, die theoretisch verfügbar sind, wo die so stehen. Und ich glaube, dadurch, dass Mick jetzt ja trotzdem auch aktuell Rennerfahrungen hat, auch wenn nicht im Formel-1-Auto, aber er fährt ja Rennen.
Und das ist schlecht.
Er wird da sehr gelobt vom Team und es ist auch Alpine, also so, es ist ja im Grunde genommen dann eine Familie, in der er bleiben würde.
Ja.
Und da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es für Mick dann doch nochmal die Chance gibt, zurück in die Formel 1
definitiv
zu kommen.
Und aktuell hat ja Alpine das Problem, dass die Fahrer sich untereinander überhaupt nicht leiden können. Also die hassen sich ja schon seit Anbeginn der Kartzeiten.
Ja.
Und bei Mick und Jack wäre das halt irgendwie ein ganz anderes Zusammenspiel, weil Jack Doohan, den sein Fadi, ist sozusagen in der Motorradwelt sehr, sehr berühmt. Mick Doohan. Und der war befreundet, das hatte ich ja schon erzählt, mit Michael Schumacher, sehr eng befreundet. Und Mick Schumacher heißt Mick, weil Mick Doohan, also
ach,
von Mick Doohan, der Vorname Mick, hat Michael, weil es sein Freund war, als Anlass genommen, hey, ich nenne mein Kind auch Mick.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Also sprich Mick Schumacher,
das ist
der
geil.
Name Mick kommt von Mick Doohan, also vom Vater von Jack Doohan. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber die kennen sich, also Mick und Jack kennen sich halt jetzt sozusagen auch schon extrem lange, weil die Eltern halt befreundet waren.
Ja,
also
klar,
die Väter
wahrscheinlich
befreundet
von
waren.
Klein auf dann.
Und das würde dann nochmal, glaube ich, eine ganz andere Team-Dynamik geben, weil halt, ja, es sind keine No-Names, beides nicht. Jack fährt unglaublich gut, finde ich.
Der ist ja auch schon sehr lange mit dabei.
Ja. Ja, schon, wirklich, der fährt schon seit, ich habe 2000, wann war ich beim Red Bull Ring, 21, 22, da ist er auch schon Formel 2 gefahren. Und das auch nicht schlecht. Von daher, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, Flavio Briatore war auch der Manager von Mick Doohan. Mick, um Gottes Willen, nein. Mick Schumacher, das ist ja so viel. Also er ist alt, aber nicht so alt. Gut, dann würde ich sagen, das Thema Renault, es kam Gerüchte auf, dass Renault der einzige, also ein richtiger Werkshersteller, der einen Motor liefert, sich zurückziehen möchte aus der Formel 1 und das Alpine-Team, ein Werksteam von Renault sozusagen Motoren von Mercedes kauft.
Boah,
das sind aktuell
okay, dass
die Gerüchte,
jetzt auf die Motoren von Mercedes gehen wollen, hatte ich noch nicht.
Um den Wert vom Team zu steigern.
Ja, das aber so, das ich finde, es macht Sinn, weil Renault liefert jetzt gerade ja nur den Motor für das Alpine-Team.
Genau, weil keiner den haben möchte.
Genau, niemand will den haben. Der hat ja auch irgendwie 30, 40 PS weniger Leistung, ist so die Vermutung. Es ist jetzt auch nicht so, als ob man da groß Ideen hat, glaube ich, wie man das verbessern soll, gerade auch mit den neuen Regularien. Also irgendwie, es fehlen ja dann auch die Vergleichswerte. Also bei Mercedes kann man zum Beispiel jetzt gerade immer noch sagen, so, ja, wie schlägt sich das Werksteam im Vergleich zu Aston Martin mit dem Mercedes-Motor oder zu McLaren, die ja auch den Mercedes-Motor fahren und Williams so. Bei Ferrari genau das Gleiche, da fährt ja nicht nur das Werksteam mit dem Motor.
Genau.
Da ist es natürlich leichter, auch in der Entwicklung zu sehen, ob es in die richtige oder in die falsche Richtung geht. Und Alpine fährt da halt irgendwie so ein bisschen im Rennen mit.
Ja.
hat den Renault-Motor und wirbt jetzt nicht gerade dafür. Und wenn man sich dann anschaut, dass Renault und Mercedes ja trotzdem auch im Pkw-Bereich einiges zusammen machen.
Oh, Renault also, ist überall mal mit dabei gewesen, ja, schon viele Jahre.
Ja, diese ganze neuere A-Klasse, die ist ja auch mit Renault zusammen. Im Grunde genommen, der Motor kommt sogar von Renault. Also da ist es andersrum. Da würde es mich nicht wundern, ne? Wenn die...
Die kleineren Motoren waren das, glaube ich.
Genau, diese 2-Liter-Vierzylinder. Da würde es mich nicht wundern, wenn die im Gespräch irgendwie dann auch mal aufs Thema Formel 1 zu sprechen gekommen sind und sich da vielleicht überlegen, ob der Mercedes-Motor nicht ein Upgrade wäre.
Ja, also macht vor allem mit dem Hintergedanken, dass das Team dadurch einen höheren Wert hat und dann vielleicht eventuell ein Verkauf, das schon im Raum steht. Das sind aber alles ganz weit hergeholte Gerüchte erstmal. Das geht durchs Fahrerlager. Nach dem Rennwochenende und mit dem Zuspruch von Flavio Briatore würde ich, glaube ich, sagen, die sind auf einem guten Weg, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Zumindest dieses Wochenende.
Auch wenn man sich das Rennergebnis anguckt, ne? Beide Alpines in den Punkten am Ende.
Hätte ich nie gedacht, dass wir das dieses Jahr sagen.
Ich auch nicht. Und das in Barcelona.
In Barcelona. Die Strecke, die alles aufdeckt. Ja, genau. Das ist wirklich eine Fahrer- plus Autostrecke. Also da muss die Kombination komplett funktionieren, damit du da vorne dabei bist. Und da haben beide Alpine in den Punkten und im Qualifying waren sie auch super stark.
Also Alpine ist mir dieses Wochenende auch echt positiv aufgefallen.
Also mal gucken. Vielleicht waren das so die letzten Wochen die Gedankengänge und die haben ja bei Mercedes angeklopft, schon mal so im Gespräch, so hey, wie sieht's aus und so weiter. Aber vielleicht, wenn die Ergebnisse jetzt wieder passen, haben sie vielleicht wieder Bock und mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich glaube, die halten sich mehrere Optionen offen.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, Fahrermarkt im Allgemeinen, wenn wir jetzt hier schon das Thema Doohan und Schumacher so ein bisschen philosophiert haben. Es gibt ja viele Fragen immer donnerstags zu den Themen, wie es denn so am Fahrermarkt aussieht. Alle sagen, ja, wir warten noch, wir hätten da die und die Option. Aber jeder sagt einstimmig, es kommt auf Science an.
Ja, das wird auch ganz offen ich fand es so geil, Science saß so mit in der Pressekonferenz und ich weiß gar nicht, welcher Fahrer es war, der dann drauf angesprochen wurde und gefragt wurde, wann jetzt dieser Fahrermarktstein ins Rollen kommt. Und dann so ganz offen auf Sainz gezeigt, der mit im Interview drin saß.
Magnussen war das, glaube ich.
Ja, es ist nicht mal ein Geheimnis so. Ja. Jeder quatscht offener drüber und auch Sainz meint ja, es wird nicht mehr lange dauern.
Bis er sich entscheidet.
Es klang schon zwischen den Zeilen so, als hätte er sich entschieden, aber vielleicht die Unterschrift nur noch nicht gesetzt, wie auch immer. Aber so wie es aussieht, landet er letztendlich bei Williams.
Jawohl, Williams und Audi ist nach wie vor Thema. Aber er die Herausforderung, die er sieht, ist, bei Audi hat er nur Mehrjahresverträge bekommen. Und er möchte gern nur einen Einjahresvertrag, damit er, weil er immer noch auf den Red Bull-Sitz guckt. Er möchte gern, dass Verstappen da rausgeht oder Perez und dann möchte er in das Auto da rein.
Und verstehe ich, aber...
Deswegen möchte er nur einen Jahresvertrag und das will Audi ihm nicht bieten.
Aber Williams schon? Weil die hatten ihm ja eigentlich diesen Mega-Vertrag mit 2+2 angeboten.
2+2?
Ja.
Ah, das wäre wieder interessant. Ah,
Gut, aber da kann man natürlich auch eine weitere Klausel. 2+2, außer er hat die Chance, zu Red Bull zu gehen. Wie auch immer. So,
Und das mit Antonelli und Red Bull ist... Also Mercedes, Red Bull, Antonelli, Verstappen.
Ja, das ist Russell alles
sogar. Es kam ja dieses Mal, kamen ja sogar schon die ersten Sätze rauf, dass Russell gerade um seine Karriere fährt, weil wenn Verstappen nächstes Jahr frei wird und Antonelli schnell sein sollte, dann ist Russell eventuell raus bei Mercedes. Das ist
Würde
Wahnsinn.
Mich auch nicht wundern. Also nicht, weil Russell ein schlechter Fahrer ist oder so, aber er hat ja schon im Rennen noch seine Schwächen. Und wenn Antonelli da in den Tests, so wie man es bisher gehört hat, echt schnell ist und schon jetzt im Grunde genommen die Zeiten von Russell zum Teil wirklich jagt, dann kann das knapp werden für ihn.
Dann wird es wirklich knapp. Und wenn er dann ein paar Tausendstel schneller ist wie Russell pro Runde, dann ist das schon die bessere Pole Position, Qualifying-Position.
Ja.
Vor allem die letzten vier Rennen. Dann Also ich finde das eine coole Überleitung. Ich muss mal, es gibt nämlich zu Russell einen kleinen Funfact der letzten Rennen.
Oh.
Beim Qualifying, den ich da mal rausgesucht habe. In Imola war Russell eine Tausendstel hinter Sainz. Eine Tausendstel.
Mhm.
In Monaco war er eine Tausendstel hinter Norris.
Oh.
In Kanada war er gleich schnell zu Verstappen.
Mhm.
Und jetzt im Rennen war er zwei Tausendstel hinter Hamilton.
Also viermal wenn jetzt, ging es
wenn jetzt
um
Antonelli 5000stel konstant schneller ist, dann ist er der bessere Fahrer von den Ergebnissen.
Ja, krass.
Das ist ein schöner, ein interessanter Funfact, weil es, aber jetzt wirklich alle Rennen hintereinander und das waren wirklich immer Tausendstel-Entscheidungen, wo er das Negative hatte.
Mhm.
Außer in Kanada bei der gleichen Rundenzeit hat er sie schneller gefahren wie Verstappen, weswegen er auf Pole war. Aber spannend.
Ein schöner also, Funfact. Das ist echt krass.
Und bei Mercedes läuft es ja gerade ganz gut, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Also du hast ja gesagt, die haben das Auto anscheinend verstanden.
Ja.
Also er hat es zu mir die Woche gesagt, ihr habt das glaube ich nicht gehört. und das hat wohl anscheinend jemandem nicht gefallen. Es gibt nämlich Manipulationsvorwürfe gegenüber Hamilton. Also sprich nicht, dass Hamilton was gemacht hat, sondern dass Hamilton manipuliert wird und dadurch nicht schnell fährt, sozusagen.
Das ist ja so ein bisschen aufgekommen durch die zum Teil doch sehr mystischen Statements, die Hamilton in den Interviews von sich gegeben hat, dass er nicht glaubt, im Qualifying die Saison nochmal vor Russell zu sein, dass irgendwie dann das ganze Wochenende alles gut war und dann in Q3 sind aber die Heizdecken von den Reifen 2 bis 3 Grad zu kalt eingestellt.
Ja, ja.
Und ich meine, 2 bis 3 Grad klingt erstmal nicht viel, aber wenn man das so perfekt eingestellt hat, dass man dann perfekt seine Outlap fahren kann, musst du dann ja auf einmal die Outlap anders fahren, um die Temperatur reinzubekommen. Dadurch wird der Reifen wieder mehr belastet.
Also
schafft es dann eventuell nicht mit der gleichen Performance über die gesamte
genau
Outlap,
so
die man dann
dieses Wochenende wichtig war zum Beispiel.
Raushaut. Also diese 2 bis 3 Grad, die können einem im Grunde genommen das ganze Qualifying kaputt machen. Und deswegen wurde dann dieser Satz von den Medien komplett auseinandergenommen.
Ja.
Und das stand auf einmal die Sabotage im Raum und dann ist eine Mail aufgetaucht.
Genau, ich wollte gerade darauf ansprechen, wie diese Vorwürfe sozusagen zustande gekommen sind. Das erinnert mich an irgendwelche Fernsehserien, also meine Frau guckt immer so Gossip Girl oder sowas,
ja,
wo immer so Rundnachrichten rundgeschickt werden. Und das ist derselbe Mailverteiler gewesen wie bei
Christian Horner.
Genau, derselbe Mailverteiler war das.
Ja. Also alle Formel 1 Paddock-Mitglieder und die festen, akkreditierten Medien, die da sind. Das ist natürlich jetzt erstmal schwierig, sozusagen von wo die Mail kam.
Ja.
Mercedes hat es natürlich alles erstmal abgewiesen, direkt die Polizei eingeschaltet.
Das hat mich auch gewundert. Die haben jetzt rausgefunden, dass es kein Mercedes-Mitarbeiter
ja.
war. Also angeblich rausgefunden, Polizei ist eingeschaltet, um IP-Adressen auszuwerten, damit sie wissen, wo es herkommt. Warum geht es bei Mercedes, aber nicht bei Horner? Wo ist der Unterschied, dass Mercedes jetzt die Polizei einschaltet?
Ich glaube, das ist eine politische Entscheidung vom Team dann. Also
okay.
Ich finde generell, dass Mercedes immer sehr schnell dabei ist, irgendwelche Regelbücher und sowas rauszukramen. Also als gerade Toto da sehr hinterher ist und also dieses so, das erste, was man davon mitbekommen hat als Statement von Mercedes war so, ja, wir haben die Polizei eingeschaltet. Das war so das allererste,
ja,
bevor sie gesagt haben, nee, ist alles Bullshit, erstmal Polizei eingeschaltet.
Genau.
Und ich glaube, Red Bull will einfach so Sachen dann mit Christian Horner lieber gar nicht kommentieren. Und totschweigen, was ja irgendwie auch eine Methode war.
Funktioniert aber irgendwie gerade auch.
Ja, es hat funktioniert.
Aber das Auto wird auch schlechter.
Ja, ich denke mal, die haben das Problem erstmal damit nur aufgeschoben.
Ja.
Aber deswegen, bei Mercedes wundert es mich nicht, dass da direkt so das Thema Vollgas Polizei und Anzeige irgendwie rauskommt.
Ja, die haben auch gesagt, warum sollten wir unser eigenes Auto manipulieren? Es geht hier um Konstrukteursmeisterschaftspunkte und das gewinnen wir nicht mit einem Auto. Siehe Red Bull.
Oh,
ja.
Okay. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, spielen auch die Sponsoren da mit rein. Und wenn man als Team schon durch eine politische Entscheidung intern den aktuell erfolgreichsten oder einen der erfolgreichsten Fahrer, die es jemals gab, verliert, weil man keinen Vertrag über 2 Jahre anbieten wollte, fest.
Ja.
Dann glaube ich, ist es auch so der Punkt, dass man sich denkt, okay, der Fahrer geht, auf einmal haben wir einen Fahrer, der schlechter ist, vielleicht müssen wir den doch ein bisschen besser darstellen, damit wir bei den Sponsoren von uns nicht irgendwie in Erklärungsnot kommen.
Okay, also es klingt danach, dass es nicht ganz abwegig ist, also der Gedanke sozusagen.
Ob es jetzt eine direkte Manipulation ist oder ob man vielleicht dann einfach nicht so ein genaues Auge drauf hat und wenn die Reifendecke dann mal 2 Grad kälter ist, so gut, dann ist es so. Hm. Egal, wir machen das Beste draus, dass es dann eher dieses Mindset ist und dass dann nicht 5 Leute drauf gucken, ob die Zahl stimmt, sondern nur eine Person für alle 4 Heizdecken zuständig ist.
Okay,
also ich glaube eher, dass es dann sowas ist, dass einfach der Fokus nicht ganz so weit da drauf ist.
Das könnte eine Option sein.
Und man sich eher darauf fokussiert, dass bei Russell alles wirklich perfekt läuft.
Was natürlich auch eine Option wäre, ist, dass man vielleicht anders jetzt auf jede Situation guckt. Also zum Beispiel ein Lewis guckt jetzt immer anders auf. Mhm. So, vielleicht hat er ja schon dieses Mindset, oh okay, ich bin jetzt raus und die wollen jetzt Russell vielleicht besser machen.
Mhm.
Und dann achtet er auf solche Punkte, die ihm vorher vielleicht völlig egal waren.
Ja.
Und jetzt fallen ihm solche kleine Nuancen auf, die nie absichtlich sind. Aber weißt du, wenn man so in so einer toxischen Beziehung ist, dann guckt man ja immer auf, vor allem bei Arbeitgebern oder sowas, so, ah, das hat er jetzt nur gemacht, um ja eine reinzudrücken.
Ja, klar, vor allem, wenn man dann irgendwie am Ende die, nach dem Rennen wird ja alles immer ausgewertet in den Briefings. Und wenn dann irgendwie sichtbar ist, so ja, von Russell, die Reifen waren 2 Grad wärmer, als er ins Qualifying gegangen ist. Und das war dann die Runde, wo er schneller war und Hamilton hatte das Gefühl, er hat keinen Grip. So, dann ist da ja so ein bisschen so diese Wahrnehmung, okay, meine Reifen waren zu kalt. Warum war das so?
Oder vielleicht war es ja jemand, wenn wir jetzt das Thema Reifen haben, es muss ja nicht mal Hamilton gewesen sein, der sich da irgendwie benachteiligt fühlt, sondern jemand, der Hamilton-Fan ist und irgendwo aus dem Fahrerlager das mitbekommen hat.
Mhm.
Und dann sozusagen der Ehrenverteiler war und dachte sich so, jetzt schreibe ich hier.
Ja, vor allem so diese...
der böse Kommentarschreiber aus dem Internet.
Bisher ist diese Mail noch nicht komplett wortwörtlich geleakt worden. Also bei Christian Horner, da wurden ja dann die Screenshots mit dem Drive-Ordner geleakt. Ob das jetzt alles echte Screenshots waren, wurde bisher auch noch nicht aufgeklärt. Bisher wirkt es nur so, also es wurde zumindest nicht komplett dementiert. Aber von der Mail sind bisher nur inhaltliche Sachen rausgekommen. Hm. Aber inhaltlich so das, was auch von den Medien jetzt verbreitet wurde, war so das Zitat, was ich mal vorlesen würde.
Gerne.
Das ist auf Deutsch übersetzt jetzt. Und zwar, einige von uns im Team sind unzufrieden mit der systematischen Sabotage von Lewis, seinem Auto, seiner Reifenstrategie, seiner Rennstrategie und seiner geistigen Gesundheit. Also wie man jetzt die geistige Gesundheit da mit reinzählt, weiß ich jetzt nicht. Lewis wird ausgeschlossen und einige hinterhältige Dinge passieren, über die die Leute Bescheid wissen müssen. Stellt die Fragen und die Wahrheit wird ans Licht kommen. Alles ist in den Daten und wird aufgezeichnet. Mit Ausnahme von Bono, also seinem Renningenieur, und denen von uns, die Lewis lieben, sind andere auf einem gefährlichen Kurs, der letztendlich lebensbedrohlich für Lewis, andere Fahrer und sogar die Öffentlichkeit sein kann. Eine kalte Reifenstrategie ist ein Todesurteil. Also das sind schon sehr brutale Anschuldigungen.
Also sprich, ist er da auf das Thema Sicherheit eingegangen?
Ja.
Dass dann andere Fahrer sozusagen, wenn er abfliegt, auf Basis von zu kalten Reifen? Dass er da
Die Mail klingt schon ein bisschen sehr brutal, weil 2 bis 3 Grad zu kalte Reifen, die würde ich jetzt nicht einschätzen, dass das ein Todesurteil ist. Das ist halt ein Reifen, mit dem man sich dann im Zweifelsfall verbremst und halt keine schnelle Runde hinbekommt.
Ja, ja, ja.
Aber ist jetzt nicht so, dass man damit nicht gerade ausfahren kann.
Definitiv. Aber das ist nicht dieselbe Person, die das geleakt hat mit Horner.
Nee.
Das ist eine andere Person, die das schreibt.
Das glaube ich auch. Aber dieses Thema so Reifenstrategie, Rennstrategie und so, das sind schon Punkte, wo man sagen muss, war jetzt die letzten Rennen einfach nicht ganz optimal. Ob es gewollt war oder nicht.
Ja, aber dieses Rennen war es wieder komplett anders zu Russell, aber es war besser.
Ja, es war besser, nachdem Hamilton das Ganze so öffentlich ein bisschen angesprochen hatte, ne? Auf einmal war er dann schneller und er hatte auch bei der Inlap von Q2 hatte er gesagt, so ja, achtet drauf, dass für Q3 die Reifentemperatur richtig ist. Hat er nochmal am Funk gesagt gehabt, bevor er reingekommen ist.
Mit dem Hintergrund ist es natürlich.
Und sein Renningenieur natürlich so, ja, checken wir, achten wir drauf. Also da, das scheint ein Thema zu sein, was ihm auf jeden Fall sehr wichtig ist. Und ich denke mal, dann wird das auch nicht komplett aus der Luft gegriffen sein.
Okay, naja, wir werden sehen,
Aber
wo unser, ich sage jetzt mal, unser Gossip Girl hier noch für E-Mails verbreitet in Zukunft. Das macht es auf jeden Fall
ich fand es
spannend.
auf jeden Fall so witzig, wo ich das gelesen hatte, so ja, eine E-Mail vom gleichen Verteiler.
Mal gucken, ob wir uns da irgendwie reinsneaken können in den Verteiler, dass wir dann ungeleakt, dass wir dann die E-Mails sozusagen
Ja, wir
direkt.
sollten uns für die Formel 1 akkreditieren. Vielleicht haben wir
Ja.
dann die Chance, zukünftige E-Mails auch direkt
Da,
zu bekommen.
daran scheitert es noch. Dann brauchen wir wöchentliche Zuhörer oder sowas von ein paar hunderttausend. Dann kann man sich
Ja.
akkreditieren lassen. Und ich glaube, da sind wir noch weit von weg. Aber wir arbeiten dran.
Wir sind dran.
Wir sind dran. Ja, kommen wir mal zum Rennen. Jetzt haben wir hier ein halbes Stündchen
Ja.
drumherum geredet, was es alles so Spannendes außerhalb oder neben der Rennstrecke gab. Ja, in den Trainingssessions war Mercedes, McLaren war wieder top, war wieder stark, alle beide. Die Alpines haben immer mal überrascht. Aber ich, wie gesagt, auf die Trainingssessions gebe ich dieses Jahr nichts mehr, weil Mercedes gefühlt immer vorn. Dann
Ja.
kommt's Qualifying und Max zerstört wieder alle. Und das Gefühl hatte ich schon wieder, dieses Qualifying. Aber
Ja.
es war geil.
Es war echt geil. Also es war ein Auf und Ab und ein Wechsel. Also gerade in Q1 und Q2 hatte ich dann Angst, dass Verstappen doch wieder seine Dominanz auspackt.
Alles so stört wieder.
Ja, nachdem Red Bull ja im Training echt Probleme hatte, ne?
Ja, die hatten ganz
Also
schön gestruggelt.
ja, dafür, dass man muss dazu sagen, das war mir auch gar nicht so bewusst irgendwie bis jetzt zu diesem Rennwochenende. Das hatte ich auch die letzten Jahre, obwohl ich Barcelona schon immer verfolgt habe, nie so auf dem Schirm. Aber dass die Qualifying-Position sogar noch wichtiger als in Monaco ist, erfahrungsgemäß, weil die ganzen Jahrzehnte über 70% der Rennsiege aus der ersten Startreihe kommen.
Genau, ich habe hier aufgeschrieben, seit 1997 war der Sieger entweder auf Platz 1 oder Platz 2 gestartet.
Ja,
Seit 97.
das ist perfekt. Also man will sehr weit vorne starten, auch wenn es eine Strecke ist, die irgendwie trotzdem sehr viel Action hergibt, so im Vergleich zu Monaco. Aber dass dann die Startposition trotzdem so wichtig ist, habe ich dieses Mal irgendwie erst so richtig gecheckt. Und dementsprechend war es im Training natürlich umso spannender zu sehen, dass Red Bull auf dieser Strecke, die ja alle Stärken und Schwächen aufzeigt
Ja.
und in der Vergangenheit Red Bull echt gut gelegen hat, dass sie da auf einmal nicht klargekommen sind. Also so, sie waren dabei, aber halt nicht vorne.
Nicht
So, nicht ganz weit vorne.
so wie wir, also so 5 Sekunden schneller, so gefühlt, also so schnell einen
Ja.
Abstand von 5 Sekunden rausfahren, war nicht möglich. Ich muss dazu sagen, die anderen Teams haben aufgeholt. Man sieht es an der Rundenzeit, es wurden im Qualifying einen Rundenrekord nach dem anderen gebrochen. Und
Ja.
man muss dazu sagen, das war jahrelang, fast jahrzehntelang, die Teststrecke von der Formel 1.
Ja.
Und die fahren wirklich so lange schon dort. Und dass jetzt mit diesen schweren Autos und diesen großen, breiten Autos Rundenrekorde gebrochen werden, das sagt schon einiges
Also
darüber
auch
aus, wie
die
die Teams aufgerückt sind und wie schnell die Formel 1 im Allgemeinen geworden ist.
auch die absolute Bestzeit, die es bisher gab, ich glaube von 2019 war die. Die wurde auch getoppt. Das ist wirklich brutal, was da an Entwicklung jetzt abging. Aber Ich fand es halt so spannend zu sehen, weil im letzten Jahr war es noch so, Max ist rausgefahren, einmal hat er eine schnelle Runde hingeknallt, ist wieder reingefahren und das restliche Training haben alle anderen Fahrer probiert, diese Runde zu schlagen und es nicht hinbekommen. So sah Training letztes Jahr aus.
Dieses Jahr
und
nicht.
Dieses Jahr war es durch die Bank weg.
Bunt
alle
gemischt.
Haben probiert, Flügel getauscht und also die Racing Bulls, die hatten ja mit ihrem Flügel mega die Probleme.
Ja, ich glaube Haas auch.
Die hatten Probleme und Red Bull hatte Probleme, eine gute Balance durch die gesamte Kurve, also beim Kurveneingang und Ausgang hinzubekommen. So. Also dieses, wie man es letztes Jahr hatte, war dieses Jahr überhaupt nicht so.
Mhm.
Und dann war Mercedes auf einmal zum Teil sogar schnellstes
genau.
Team. Ne?
Und das hat man auch in der ersten Qualifying-Session gesehen, als Lewis Hamilton da die schnellste Rennrunde Qualifying-Runde hingezaubert hat.
Boah, das war auch eine schöne Runde.
Wo kommt Mercedes auf einmal her? Das ist wirklich Wahnsinn.
Mhm. Also sie haben ja nach dem letzten Rennen gesagt, sie glauben, sie haben das Auto jetzt wirklich verstanden.
Mhm.
Und es klang auch so von der Euphorie, mit der das gesagt wurde, so als ob sie es wirklich verstanden haben. Und
nach all den Jahren.
Sie haben es nach 2,5 Jahren, würde ich sagen, echt verstanden jetzt. Und sind, glaube ich, an einem Punkt, wo sie bestimmt vor 2 Jahren schon ganz gerne gewesen wären. Oder letztes Jahr schon.
Definitiv. Also wer wäre das nicht? Also die schnellste Runde im ersten Qualifying. Dahinter war gleich Charles Leclerc. Also Ferrari hat ja dieses Wochenende auch, ich glaube, nicht, also einstecken müssen, ja, aber ich glaube, sie haben dieses Wochenende verstanden, dass Mercedes eventuell gleich auf ist oder vielleicht sogar überholt hat, technisch gesehen gerade. Also jetzt zumindest bei den letzten 2 Strecken.
Ja. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass es dieses Wochenende für Ferrari nicht nur das Auto war, sondern auch die Strategie nicht optimal war. Was ich sehr schade fand, wenn man sich die Vergangenheit von Ferrari mit Strategien anguckt.
Leclerc war,
dass sie da jetzt so ein bisschen in alte Muster zurückfallen.
Stimmt. Leclerc war sehr, sehr lange auf den Soft draußen, aber da kommen wir gleich noch dazu. Wir kürzen das alles eigentlich mal ganz geil ab. Logan Sargent standardmäßig auf dem letzten Platz. Aber warum ich Logan Sargent jetzt anspreche, ist, ich versuche ihn meistens noch immer ein bisschen zu schützen, weil er nie das gleiche Auto hatte wie Albon so dieses Jahr.
Und
dieses Jahr, also jetzt in dieser Session war es das gleiche Auto. Er hatte das gleiche Chassis, er hatte dieselbe, also das Gewichtsoptimierte sozusagen. Er hatte ein ähnliches Setup und er war einfach mal 13. einfach hinter Albon, der auf dem 19. Platz war. Also letzter, vorletzter im Qualifying. Auch die Racing Bulls kommen direkt danach mit Ricciardo und Tsunoda. Da war jetzt dieses Wochenende nicht mehr drin, aber dass halt Sargent nochmal so ein Stück hinter Albon performt, zeigt jetzt, dass es leider doch nicht nur am Auto gelegen hat.
Ja, das ist immer dieser Respektabstand 3 bis 4 Zehntel, ne, die er hat.
Respektabstand hast du aber schön gesagt.
Vor allem, was man halt nicht vergessen darf, das sind ja alles Rennfahrer, die trotzdem super viel Erfahrung haben und auch ein Logan Sargent, der ist ja in dem, was er tut, wirklich unfassbar gut.
Ja.
Also der hat Erfahrung, der weiß, wie man schnell im Kreis fahren kann. Und der einzige Unterschied auch bei den Autos war jetzt ja im Grunde genommen, dass er rein von dem, was er zur Verfügung hatte, niemals in der Lage gewesen wäre, das hinzubekommen wie Albon. Also mit einem schwereren Auto kannst du einfach nicht so schnell durch die Kurve fahren, wenn man es richtig macht. Aber er müsste dann ja auch in der Lage sein, wenn er das gleiche Auto hat, dann auch das Maximum rauszuholen.
Mhm.
Ist er aber halt nicht.
Jetzt am Wochenende wieder, leider. Also jetzt war wirklich Vergleich da.
Ja, und Formel-1-Erfahrung hat er auch genug. Und wenn das Auto schneller ist und schneller durch die Kurve kann, glaube ich, ist auch oder sollte auch er in der Lage sein, damit auf Anhieb so nach 5, 6 Runden zu checken, okay, das kann das Auto, na dann hau ich jetzt mal eine richtig schnelle Runde hin.
Genau, und er war jetzt 3 Zehntel sozusagen, 356.000stel war er sozusagen hinter Albon. Und wenn man das mal vergleicht, wäre das, wenn Albon Platz 1 gewesen wäre, wäre dann Sargent trotzdem nur auf Platz 9 gelandet. Und das ist hart. Also die ersten 9 sind innerhalb von 3,6 Zehnteln.
Das sind Unterschiede wie bei Red Bull.
Genau. Oh, warte.
Ja, ist das der wirklich ist so?
Ja,
Paris
stimmt.
Paris hat auch seine 3 bis 4.
3,3 im ersten Qualifying.
Ja, Paris auch immer 3 bis 4 Zehntel Respektabstand. Ja,
3,3 Zehntel. Also 334 Tausendstel. Ja. Das ist derselbe Respektabstand zwischen Albon und Sargent. Mhm. Ja, da ist ja Sargent gar nicht so schlecht. Dann reicht es ja für einen Red Bull.
Ja, oh, perfekt.
Super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, nein, wir kommen mal zum Punkt. Wir müssen ein bisschen Gas geben hier. Ich merke schon, es gibt wieder viel zu erzählen eigentlich. Zweites Qualifying war relativ unspektakulär. Die üblichen Verdächtigen sind rausgeflogen. Hülkenberg hat es in Q2 geschafft und hat Magnussen geschlagen, was wieder die Stärke von Hülkenberg zeigt und warum er auch jetzt schon einen neuen Vertrag mit Audi hat. Das betont es nochmal, finde ich, ein bisschen. Ja, Stroll, Joe waren leider auch schon raus. Nichtsdestotrotz, Verstappen. Kurz zum Vergleich. Q1, die schnellste Runde von Hamilton, war eine 12-1. Und das war ein Rundenrekord. Mm. Und da habe ich schon gedacht, so, boah, krass. Mm. Und dann kommt wieder
das zweite Qualifying. Vor allem, er hat seinen eigenen Rundenrekord geschlagen.
Ja, und
das ist so geil.
12-1 ist eine brutale Zeit. Und dann kommt Verstappen um die Ecke und knallt im zweiten Qualifying eine 11-6 hin. Mm. Das sind 5 Zehntel.
Und da dachte ich so, oh shit, okay, jetzt haben sie vom Eco-Mode einmal auf Sportmodus geschaltet.
Richtig. Und so hat sich das auch angehört. Im dritten Qualifying ist er eine 11-4 gefahren, also nochmal 2 Zehntel runter gepusht diese Zeit. Mhm. Und da kam so die Onboard-Aufnahme, wie er aus der letzten Kurve rauskommt. Und da musst du mal auf den Motor hören, das hören wir uns nachher nochmal an. Mhm. Ich hatte das Gefühl, das Ding hatte dann weit über 1000 PS. Der hat hochgedreht, als wäre kein Flügel an dem Auto gewesen. So. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, was war das für ein Modus? Also wirklich mega, mega stark. Mhm. Und dann wurden die Moderatoren auf einmal laut und haben Lando Norris angejubelt. Und für mich war das Ding so, 11-4, du Digga, das Ding ist durch, hier kommt keiner mehr, ja? Und dann kommt Lando Norris um die Ecke und stellt das Ding mit einer 11-3-8 auf Pole.
Es ist so schön gewesen.
Der Laptop ist fast durch die Wohnung geflogen, ich habe mit dem Laptop geguckt, meine Schwiegereltern, ich hätte den Fall vor Freude, hätte ich so, wow.
Es ist so geil.
Es war sehr, 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 sehr
einfach
stark.
0,02 Sekunden vor Verstappen.
Mega, 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 mega. Ich habe mich so für Lando gefreut. Und er hat ja selber gesagt, das war die beste Runde seines Lebens und das war eine Fahrerrunde.
Ja, ich habe mir auch nach dem Interview, also wo er diese Aussage rausgehauen hat, direkt die Runde nochmal reingezogen und sie war wirklich mega. Perfekt.
Mega, mega, mega.
Also es gab keine Lenkkorrektur, das Auto war stabil in jeder Situation, also was da zusammengekommen ist, das war einfach nur wunderschön.
Das ist wieder mal brutal, wie die Fahrer und die Teams sich zwischen den Q3 und den Q1 steigern können. Mhm. Vor allem dieses Q3 war dann halt mal fast 9 Zehntel schneller. 8 Zehntel.
Das ist heftig.
In zwei Sessions 8 Zehntel nochmal.
Das ist schon... Das ist viel Zeit.
Ich wüsste nicht, wo ich 8 Zehntel herhole auf dieser Strecke. Das ist ja brutal. Also wirklich... Das müssen wir im Simulator mal ausprobieren, ob wir das mal
hinbekommen. Ja, einfach mal auf eine Runde 8 Zehntel rausholen.
Diese L3, die müssen wir mal gucken, ob wir die gepusht bekommen, ohne ABS, ohne Traktionskontrolle. Ja, aber wir haben eine richtig geile Startaufstellung, hatte ich das Gefühl. Mhm. Die Platz 3 übrigens, Lewis Hamilton und dann 2000stel, was schon angesprochen ist, Russell auf Platz 4 dahinter.
Ja, Hamilton hat jetzt zum zweiten Mal von 10 Rennen seinen Teamkollegen outqualified.
Das ist okay.
Ja. Und das ist vor allem...
Dafür, dass er gesagt hat, er schafft es dieses Jahr nicht mehr?
Ja, aber es ist vor allem die einzige Saison, abgesehen von 2014, wo er hinter seinem Teamkollegen steht im Qualifying Ranking.
Das ist irgendwie komisch.
Also
entweder er wird alt... Oder er kommt mit dem Auto wirklich überhaupt nicht klar. Oder irgendwas ist in dieser E-Mail nicht ganz falsch.
Ich glaube, es wird am Ende einfach sehr viel zusammenkommen. Also zum Teil halt, dass Ansätze von der E-Mail wahrscheinlich auch einen Teil Wahrheit in sich tragen. Mhm. Zumindest von der Motivation, mit der Mercedes sich um Hamilton kümmert. Aber gleichzeitig auch, dass Hamilton natürlich weiß, so, okay, Ende der Saison, ab in Ferrari.
Ja. Apropos Ferrari, sie waren mit Platz 5 und 6, waren sie nicht genau da, wo sie sein sollten
Nee.
oder wollten, sozusagen. Und die beiden Mercedes sozusagen davor, muss auch ein komisches Gefühl für Lewis bestimmt gewesen sein, wenn er dann mit dem alten Auto in Anführungsstrichen an seinem neuen Team vorbeifährt.
Ich
Schwierig.
hatte aber auch das Gefühl, dass gerade Hamilton durch die Reifen, wie er gefahren ist, nochmal sehr viel rausgeholt hat, dieses Rennen.
Im Rennen im Allgemeinen ja.
Also,
Aber auch
dass es
im.
einfach im Zweifelsfall auch er nochmal den Unterschied gemacht hat.
Ja, im Qualifying würde ich das nicht sagen, weil
Ja.
2000stel,
Ja, nee,
das
Qualifying nicht da.
gleich auf mit Russell. Was ich sehr interessant fand, zumindest in der Startaufstellung, ist Alpine. Und zwar hatten sie mit Platz 7 und Platz 8 eine echt gute Ausgangsposition. Und wie wir vorhin schon angeteasert haben, haben sie auch diese Ausgangsposition genutzt und Punkte geholt.
Das ist echt krass. Wir sind auf Platz 9 und 10 dann ins Ziel gekommen, oder? Meine ich.
Ja.
Also sie haben wirklich, ja, sie haben noch Punkte geholt.
Platz 9 und 10 war es.
Aber ich meine, im Grunde genommen, sie haben nicht viel verloren an Positionen im Vergleich zum Qualifying. Das ist schon eine sehr gute Performance. Ich glaube, damit sind die auch zu Recht happy.
Ich glaube auch, Nico Hülkenberg auf P11 sogar ins Ziel gekommen, mit 5-Sekunden-Strafe auch noch gehalten. 5-Sekunden-Strafe hat er übrigens bekommen, weil er zu schnell in der Box war. Ja, also Alpine bin ich echt happy und Sergio Perez hat seine drei Positionen. Musste er zurück noch aus einer Strafe von Kanada, weil er mit dem kaputten Auto bis in die Box zurückgefahren ist.
Stimmt.
Und er ist dann sozusagen vom P11 ins Rennen gegangen.
Ja.
Ja, das lassen wir einfach mal so stehen.
Es war, warte, ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Perez überholt in Runde 11 endlich Hülkenberg.
So, Hülkenberg ist zwei Positionen hinter ihm gestartet. Wo kommt denn der Hülkenberg da auf einmal her?
Ja, also.
Wieso braucht er drei Runden? Oder egal. Kommen wir gleich dazu.
Ne, 11 Runden hat er
Elf
gebraucht.
Runden hat er
In
gebraucht,
Runde 11 ist er
um
endlich
an
dann
Hülkenberg
vorbei.
vorbeizukommen, der am Start zwei Positionen hinter ihm war.
Ja.
Ja,
Aber ansonsten fand ich den Start von Russell ganz nice vom Rennen.
geil.
Das steht bei mir als erstes drauf. Mega Start von Russell bis auf 1. Wie
Es
hat
war
denn
ein
das geschafft?
Traumstart. Es war ein Traumstart von Russell. Und wie er sich da durchgesneakt hat auf der Geraden, so Windschatten festhappen, dann schnell rüber, nochmal ganz kurz Windschatten los. Und dann wieder zack, ah, die Linie ist frei. Und dann auf der Ideallinie, da wo der Gummi ist, später angebremst wie die anderen beiden. Perfekten
Das
Winkel gehabt.
war wirklich
Auch einen perfekten
genial.
Winkel für Turn 2 wieder bekommen. Und konnte dann für Turn 3 dann perfekt umlegen und hatte mal sofort eine halbe Sekunde Abstand nach drei Kurven.
Ja, es ist
Und erst von
wirklich
P4
heftig.
gestartet.
Ja.
Es war der beste Start des Jahres bis jetzt, finde ich.
Auf jeden Fall. Also gefühlt ist von ihm das sah aus wie. Er startet perfekt und alle anderen verhauen es einfach komplett.
Ja, es war aber auch so viel Rennintelligenz da irgendwie mit dabei. Weil es wurde auch vorm Rennen, haben sie Norris schon gesagt, hey, du bleibst gerade auf deiner Linie, dass du auf dem Gummi bist, dass du später bremsen kannst. Er hat sich nicht dran gehalten und Russell hat genau das gemacht, was Norris hätte machen sollen oder als Vorgabe vom Team hatte und wurde dafür reichlich belohnt. Also ich fand es
Ja,
richtig
auf
geil.
jeden Fall.
Richtig, richtig geil.
Es hat dann aber auch nicht so lange gehalten. Das war dann auch so ein, wo ich mir dachte, oh, okay, wenn es jetzt so früh schon losgeht, dann kann das ja noch eine witzige Saison werden. Immer mit dem Hintergedanken, dass Barcelona halt so eine sehr durchschnittliche Strecke ist und zeigt, wo die Autos stehen.
Ja.
Weil Max ist dann in der dritten Runde mit DRS an Russell vorbeigeschossen und
Leider ja.
das war es dann im Grunde genommen erstmal
Für
auch.
George war es das in dem Moment?
Ja, was hast du dir noch fürs Rennen aufgeschrieben?
Es gab einen wirklich, wirklich schönen Zweikampf zwischen Russell und Norris war das.
Der war
Der
genial.
war wirklich genial. Und jetzt muss ich bei diesem Zweikampf wirklich sehr weit ausholen, weil der Zweikampf ging los und ich musste an eine Szene denken, die ich kurz vorher auch erst nochmal gesehen hatte. Und zwar, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das war das erste Rennen für Red Bull von Max Verstappen. In Katalonien war das. Mhm. Und da sind die beiden Mercedes damals mega dominant ineinander gefahren, Rosberg und Hamilton.
2016,
das, ne? Dann war es 2016, mhm. Okay. Und sind beide ausgeschieden und Verstappen hatte sozusagen dann den ersten mhm. Sieg. Und alle haben dann sozusagen Hamilton die Schuld gegeben. Und da gab es ein Interview mit Niki Lauda, der damals noch Berater war. Und Hamilton hat abgestritten, dass er Schuld hat. Und Niki Lauda hat mit Hamilton gesprochen und hat dann bloß gesagt, hey, also hast du die roten Lichter gesehen in Kurve 3, die angegangen sind? Das heißt, er hat 150 PS weniger wie du. Und Hamilton sagt, ja, die habe ich gesehen. Okay, wenn du die gesehen hast, warum hast du es dann innen versucht und nicht außen mit 150 PS mehr? Außenrum, in Turn 4. Mhm. Und exakt diese Situation ist entstanden. Oh. Norris von Russell versucht rechts anzutäuschen und geht aber links vorbei. Mhm. Außen, so wie es Niki Lauda zu Lewis Hamilton gesagt hat. Und Lauda meinte auch, ich habe den Vorteil, ich spreche die Sprache der Fahrer. Und Hamilton mhm. hat danach, nachdem er mit Niki gesprochen hat, hat es eingesehen, hat gesagt, okay, das Ding geht auf meine Kappe, mhm. Niki hat recht gehabt. Und Norris zieht dann rechts rein, Russell geht außen rum sozusagen, mhm. oder anders, in Turn 2 ist Norris an Russell vorbeigegangen. So ist diese Situation erst in Turn 3 entstanden, dass Russell dann außen rum wieder kontern konnte. Dann ist nämlich die nächste Kurve eine Linkskurve, so war Russell wieder von und Norris konnte dann aber wieder gegen kontern. Mhm. Und ich musste in dem Moment, wo er antäuscht und dann außen vorbeigeht in Turn 3, musste ich an dieses Interview mit Niki Lauda denken. Mhm. Und da dachte ich mir so, hey, man merkt, da waren Vernetzungen da und er hat das Interview anscheinend auch gesehen. Mhm. Und hat es auch wirklich perfekt genutzt. Es hat am Ende nichts gereicht, ja. Aber ich fand diesen Moment mit dieser Kombination, was da Niki damals gemacht hat und diesen Unfall und was da alles passiert ist, war das für mich der geilste Zweikampf des Wochenendes. Und ich habe das super genossen. Aus. Die haben sich Platz gelassen. Die haben, also das war wirklich hart am Limit, aber jeder ist fair miteinander umgegangen. Und das war genau so, wie ich Racing erleben möchte.
Ja.
Das war für mich auch das Highlight des Rennens mit Abstand.
Ja, das muss ich auch sagen. Also alles, was du gesagt hast, kann ich nur zustimmen.
Freue ich mich.
Das war wirklich so geil, weil es dieser Nervenkitzel ist.
Ja.
Wenn man sieht, wie die Autos da durch die Kurven sich schlängeln und Rad an Rad. Und im Grunde genommen, jeder will natürlich vorm anderen sein. Niemand will zurückstecken. Trotzdem mhm. schaut jeder, dass man sich nicht in die Karre fährt dann. Und ich meine, das sind solche Millimeterbewegungen. Ja, gib da mal minimal zu viel Gas. Das Heck kommt dir ganz bisschen und schon sind beide Fahrer im Kiesbett.
Und ich muss auch sagen, das war die halbe Runde, die wir halt nebeneinander gefahren sind.
Das war so geil. Das
ist nicht selbstverständlich, vor allem bei einer Strecke wie diese, ne? Also ich fand es wirklich, es hat mich sehr befriedigt, das so zu sehen. Und dann so fair auch miteinander umgegangen wurde. Man muss sagen, das war alles in Runde 35. Vorher ist ja auch schon viel passiert. Max Verstappen hat zum Beispiel einen Boxenstopp mit 1,9 Sekunden einfach mal wieder hingelegt.
Ja.
Und sauber tendiert so bei 4 Sekunden rum.
Ja, ich meine, die sind jetzt immerhin wieder im einstelligen Sekundenbereich.
Es wird langsam.
Mercedes, habe ich das Gefühl, macht jetzt auch konstant bessere Boxenstopps.
Die
waren jetzt auch so bei einem
2-3
2-3 war so jetzt der übliche Boxenstopp von denen. Ist ja auch ein riesen Zeitgewinn, den die da im Vergleich zur letzten Saison haben, wo die noch auch ganz oft so ihre 3-8, 3-9 und sowas hatten. Das merkt man dann ja auf der Strecke.
Leider, also Max Verstappen war ja dann auf P1, Norris auf P2. Mhm. Und da hatten wir die Situation, dass die Reifen relativ schnell abgebaut hat und ein neuer Reifen hatte so viel Vorsprung, dass du richtig Zeit damit rausholen konntest. Also der Undercut war super stark.
Ja.
Und Norris wurde gefragt, wollen wir Russell covern oder willst du jetzt sozusagen reinkommen, um Russell zu covern? Und er sagt, nein, wir gehen auf Platz 1, wir gehen auf Verstappen, was schon eine geile Aussage war. Ja. Keine Ahnung, warum sie es gemacht haben, aber Verstappen ist in die Box gekommen und die haben Norris länger draußen gelassen, was ihn unglaublich viel Zeit gekostet hat, dass er einmal wieder hinter den Ferraris, glaube ich, gerutscht ist.
Ja, er ist hinter Sainz rausgekommen. Ich glaube, also, auf Platz 6 ist er dann rausgekommen. Er hat fast 10
Sekunden, glaube ich, verloren. Nur mit der Entscheidung, dass er draußen bleiben musste. Aber hinten raus.
Ja, also.
Erzähl mal, wie hast du das letzte Drittel dieses Rennens erlebt?
Es war schon echt genial, weil auf einmal hat man dann so unterschiedliche Strategien, die alle hatten.
Komplett, ne?
Also Barcelona generell eigentlich für alles zu haben.
Mhm.
Also jeder Reifen konnte im Rennen genutzt werden, so wirklich als Rennreifen. Es gibt ja Strecken, da kommt dann der rote Softreifen nur fürs Qualifying mal zum Einsatz,
genau,
um eine
ja.
schnelle Runde zu fahren. Und ansonsten macht es keinen Sinn, den im Rennen zu benutzen.
Definitiv.
Aber jetzt Barcelona ist so eine Strecke, da geht alles.
Ja, und es war auch alles im Einsatz.
Alles
also
wurde
manche
genutzt.
Fahrer hatten Soft, Medium und Hard.
Ja, und das hat natürlich neben dem Racing auf der Strecke auch so diese ganzen Side-Facts nochmal mit, welche Reifen sind jetzt wie schnell, wann kommt man rein, sehr nach vorne getrieben. Und Norris hat sich dann später nochmal neue Softs geholt.
Verstappen auch?
Ja, aber Norris hatte sich die später geholt.
Mhm. Dadurch, dass er so lange draußen
geblieben. Und wollte dann mit den Reifen nochmal aufholen von P6 an den Ferraris und Mercedes vorbei, um dann Max wieder von P1 runterzuholen.
Das hat mich sehr an Imola erinnert.
Ja, es ging auch, also erstmal sah es jetzt nicht so danach aus, als ob er wirklich schnell vorankommt, weil er auch erstmal überholen muss.
Ja.
Auch wenn der Ferrari nicht ganz so schnell war, wie er hofft, muss man an dem erstmal vorbeikommen. Am Mercedes muss man auch erstmal vorbeikommen. Und dann muss man im Zweifelsfall an Max vorbeikommen. Also es war ein sehr weiter Weg.
Erstmal ranpushen.
Aber so gegen Ende wurden die Abstände dann sehr schnell sehr klein.
Genau, erst mit 8 Sekunden oder sowas Rückstand dann nochmal aus dem nächsten Stop dann rausgekommen.
Mhm.
Wo sich dann alle nochmal frische Reifen geholt haben, weil sie nicht durchgehalten haben. Und dann dachte ich mir so, okay, 8 Sekunden an einem Verstappen ranpushen in einem Red Bull. Also mit einem McLaren an den Red Bull ranpushen. Das wird nichts. Aber Norris hat gezeigt, dass es doch wird.
Ja, also er ist am Ende mit, ich glaube, es waren knapp unter 2,2 Sekunden, ne?
Genau, 2,2 Sekunden waren es am Ende. Also sagen wir mal 5 Runden länger und wir hätten da...
Ja, 5 Runden länger oder 2 Runden früher
in die Box
gekommen am Anfang vom Rennen. Oder am Start vielleicht...
Den Start nicht versaut. Ja, das haben wir ja noch gar nicht
so... Den Start versaut, so
thematisiert.
Also am Ende fand ich es sehr wild zu sehen, auch wenn Max gewonnen hat. Das war kein Rennen, was er gewonnen hat, weil Red Bull so dominant ist.
Das hat er sich fahrerisch diesmal richtig verdient.
Ja, das war einfach...
Also, diesmal, Entschuldigung.
Ja, er war einfach im richtigen Moment an der richtigen Stelle.
Ja.
Hatte das Glück, dass bei Norris nicht alles so funktioniert hat. Weil wenn Norris den Start richtig hinbekommen hätte und das Rennen den weiteren Verlauf so gehabt hätte, dann... hätte Max nicht gewonnen.
Definitiv nicht, nee. Und man muss dieses Jahr wirklich auch sagen, ich habe nicht das, also für mich ist schon die Weltmeisterschaft geht an Max Verstappen.
Mhm.
Aber jedes Rennen hat ein neues Spannungspotenzial drin, weil es sieht langweilig aus, oh, Verstappen hat wieder gewonnen. Mhm. Nee, das war kein normaler Sieg, das war ein rausgearbeiteter Sieg.
Ja.
Und das war nicht nur Max fahrerisch rausgearbeitet, weil es kam wirklich zum Schluss dann so viele Funksprüche, hey, Norris achtet nicht auf die Reifen. Push every lap, every corner.
Mhm.
Ja, also bis zum Schluss jede Kurve Vollgas fahren. Und das sehen wir jetzt dieses Jahr nicht das erste Mal.
Ja.
Also die letzten Jahre ist es so, Reifen achten, fahren Ruhe, das Rennen zu Ende. Und jetzt ist es so, fahr jede Kurve Vollgas. Zeig, was das Auto kann, mach, gib ihm. Und das ist halt jetzt endlich wieder Racing.
Ja, ich fand es auch
das erste
einfach
Mal
richtig
dieses Jahr.
Schön. Und dass es dann in Barcelona so stattfindet, der Red Bull letztes Jahr noch so dominant war.
Das lässt hoffen auf wirklich spannende Rennen, die jetzt noch kommen.
Ja, weil ich würde sagen, der Vorteil, den oder diese Dominanz, die Red Bull letztes Jahr hatte, die ist komplett weg.
Ja. Ich habe kurz innegehalten, aber du hast ja gesagt, die Dominanz, die letztes Jahr da war, die ist komplett weg. Das unterschreibe ich auch.
Also ich würde sagen, sie haben definitiv noch einen siegfähiges Auto und auch ein weltmeisterfähiges Auto.
Die haben das stärkste Auto, meiner Meinung nach, sogar noch.
Ja, ich glaube sogar mittlerweile, dass McLaren das stärkste Auto hat. Aber man merkt auch, dass McLaren sich noch dran gewöhnen muss, dass dieser dass Druck sind, vorne, so dass man da vorne auch ein bisschen anders agieren muss, als wenn man nur hinterher fährt.
Ja, nur Mittelfeld ist ja. Sie waren viele Jahre abgeschlagen. Ne? Ich glaube, war der letzte McLaren-Weltmeister, Mika Häkkinen?
Boah, oder? Ja.
Was Häkkinen oder was Hamilton?
Ich weiß das ehrlich gesagt gar
nicht. Also es ist lange her, sagen wir es mal so.
Super lange her.
Hamilton war der letzte mit McLaren. Doch, Hamilton war der letzte.
Okay,
2007 heftig. Gegen Massa müsste es gewesen sein.
Nee, 2008.
Nee, 7 war Räikkönen und 2008.
Ja, weil 2007 hat das ja gerade so nicht geschafft.
Ja,
Aber wenn man ein Rennen gewinnen will, da kannst du ja nicht nur der Strategie von den anderen hinterherfahren.
Ja. Yeah.
Oder darauf reagieren, sondern da muss man ja selber auch proaktiv irgendwelche Entscheidungen treffen, auf die dann die anderen reagieren müssen, ne?
Ja, also das haben sie versucht. Ich fand es halt cool, dass zum Schluss zum Beispiel das halbe Feld war auf Hard und das andere halbe Feld war auf Softreifen unterwegs.
Mhm.
Und das hat so viele Dynamiken und Stories reingebracht. Es war cool, es hat Spaß gemacht.
Und ein Punkt, an dem man, finde ich, auch merkt, dass Red Bull gerade ein bisschen am Struggeln ist, um es mal freundlich auszudrücken. Die haben angefangen, sich über die Bending Wings zu beschweren.
Aha.
Weiß ich nicht, ob du das mitbekommen hast. Also gerade der Frontflügel, der hat, also es ist ein relativ komplexes Konstrukt aus Regeln und wie die interpretiert werden.
Ja.
Aber die Frontflügel dürfen im Test bei der 4 bei einer bestimmten Belastung sich nicht mehr als 3 mm verbiegen.
Das ist schon
also die lange müssen eine gewisse,
habe ich das Gefühl.
Ja, die müssen eine gewisse Steifigkeit haben. Dieser Test ist aber nur statisch. Weil du kannst nicht so einen Test bei 300 km/h machen, dass man da irgendwie Belastungen drauf gibt, weil da hast du dann halt die den normalen Wind und die Aerodynamik von 300 km/h. Deswegen wird dieser Test im Stand gemacht.
Ja.
Und solange man im Stand den Test besteht, bekommt das Auto halt die Zulassung und darf fahren.
Mhm.
Was das Auto dann aber außerhalb von diesem Test macht, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das haben die Teams auch rausgefunden. Und dann, je nachdem, wie die Carbonplatten übereinander gelegt werden, haben die Teile halt an verschiedenen Stellen mal mehr oder mal weniger Flex.
Und deswegen ist so viel geworden die letzten Jahre.
Ja, und Red Bull hat es besonders gut auf die Spitze getrieben. Und deswegen, wenn man sich Onboard-Aufnahmen anschaut, auf langen Geraden, da biegt sich der Flügel um, ich weiß nicht, es sieht aus nach mehreren Zentimetern, die der Flügel nach unten gebogen wird, um Downforce zu reduzieren.
Ja.
Und jetzt fängt Red Bull an zu sagen so, McLaren und Mercedes, ob die Frontflügel so legal sind, ob das alles so gewollt ist, so. Nur weil die jetzt aufgeholt haben damit, fängt Red Bull an, so ein bisschen dagegen zu sticheln. Die haben wohl auch probiert, die anderen Teams schon wirklich zu einem Protest zu bewegen, damit das verboten wird, die Frontflügel.
Alter.
Aston Martin ist wohl das einzige Team, was jetzt so noch von den unabhängigen Teams war, die aber gesagt haben so, nö. Also wahrscheinlich haben die selber irgendwas in der Hinterhand, was dann demnächst kommt.
Ja.
Und dann wären die ja schön blöd, wenn die sich für ein Verbot aussprechen würden. Und Red Bull hat vor kurzem in Imola mit Max Verstappen einen geheimen Test mit dem RB18 gemacht.
Mit dem alten Auto?
Ja, von 2022, um zu verstehen, was da besser war als beim aktuellen Auto, wenn es um Curbs geht und so.
Ah!
Und halt nicht mit irgendeinem Testfahrer, sondern Max ist da im Kreis gefahren und hat da ein bisschen mitgeschaut. Also irgendwie, das läuft bei denen nicht ganz rund.
Obwohl es auf den Zeiten und auf den Ergebnissen läuft es ja rund, ne?
Also ja, noch. Gewonnen.
Noch. Sie kommen strugglen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Nächste also der Woche Druck, der wird höher und ich finde es geil, dass, obwohl jetzt Max halt so viele Punkte schon hat und wahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft gewinnt, außer dem fliegt jetzt jedes Rennen das Auto um die Ohren.
Und Norris gewinnt jedes Rennen.
Genau so ungefähr. Also noch ist theoretisch alles offen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Max Weltmeister wird, ist schon sehr hoch. Aber wenn es um den Konstrukteursmeister geht und die weitere Entwicklung in der Saison, glaube ich, ist da noch einiges an Spannung drin.
Ich denke auch. Nächste Woche geht es ja schon nach Österreich. Mhm. Da kommt schon das nächste Rennen und wir haben ein Sprintrennen.
Oh, geil. Mhm. Auch nochmal die Chance für viele Punkte.
Für sehr viele Punkte. Also es ist auch Heimrennen von Red Bull. Heimrennen von... Also ich war ja wie gesagt schon bei der Formel 1 in Österreich und man muss wirklich sagen, es fühlt sich an, als wäre es ein Heimrennen für Verstappen. Da ist alles orange. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist immer wieder eine Strecke, die für sehr viele Überholmanöver sorgt. Es wurde oft sogar als das Rennen des Jahres bezeichnet. In der MotoGP zum Beispiel ist es fast 3 bis 4 Jahre hintereinander das Rennen des Jahres gewesen. Also dieses Layout, das bietet einfach großartiges Racing immer wieder.
Es ist auch echt viel dabei. Also irgendwie lange Geraden sind dabei. Ja, man hat schöne Kurven. Man hat langsame Kurven. Man hat schnelle Kurven. So.
Und das Ganze drumherum ist eh super beim RB. Also alles, was Red Bull sozusagen da in der Hand hat beim Red Bull Ring, das ist alles auch super top durchorganisiert und alles. Also ich freue mich sehr auf das nächste Rennwochenende. Mhm. Und ich werde jetzt im Anschluss an dieser Folge auch gleich mal nach Tickets gucken, ob noch irgendwo was gibt. Ich habe gerade irgendwie Bock, dahin zu fahren die Woche.
Geil.
Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Ja, dass man noch spontan Tickets bekommt.
Genau. Aber für alle so als Tipp, es ist meistens so, wenn das Rennen vorbei ist, geht ganz kurze Zeit, meistens schon einen Tag danach, der Vorverkauf fürs Folgejahr los. Also wenn ihr die besten Plätze euch sichern wollt, dann guckt am besten nach dem Wochenende mal im Laufe der nächsten Woche mal rein. Da bekommt ihr auch meistens noch gute Preise dann auch für gute Sitzplätze. So als kleiner Tipp am Rand.
Ja, da würde ich auch mal noch gucken.
Mal schauen, vielleicht kommt der nächste Podcast direkt von der Strecke. Naja, wir schauen mal. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir wünschen euch wieder eine echt geile Woche.
Ja.
Und bevor ich das Wichtigste vergesse, Hamilton ist 3. Platz. Ja, bloß so am Rand. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Hamilton hat sein erstes Podium geholt.
So. Das ist, er war so...
Bloß so...
Er war so happy. Das war so geil zu sehen. Also der hatte so eine komplett neue Motivation. Das war, stimmt jetzt, wo du es sagst.
Ja.
Der ist da happy aus dem Auto ausgestiegen, danach durch die Boxengasse gelaufen. Also das war so gefühlt wie ein Rennsieg für ihn.
Boah, ich sehe gerade eine coole Statistik.
Oh.
Es tut mir leid, dass ich nochmal reinhake. Wer hat denn die meisten schnellsten Rennrunden dieses Jahr?
Boah, ich weiß nicht mal, wer die schnellste Rennrunde jetzt dieses Rennen tatsächlich geholt hat, aber ich würde...
Es sind 3 Fahrer.
3 Fahrer?
3 Fahrer teilen sich gerade Platz 1 mit den schnellsten Rennrunden.
Ich würde auf jeden Fall sagen, Max ist dabei.
Jawohl.
Oh, shit.
Ich unterstütze dich ein bisschen.
Es ist auf jeden Fall ein McLaren mit dabei.
No.
Nicht?
Kein McLaren dabei.
Das bringt
Max
alles
Verstappen,
Hamilton?
Leclerc und Hamilton.
Krass.
Das sind die 3 Fahrer, die, also jeder hat 2-mal die schnellste Rennrunde.
Krass.
Genau. Und Norris hat jetzt 1 vom letzten Rennen, Russell hat 1 und Alonso hat 1.
Mhm. Ja, und Piastri taucht irgendwie gar nicht auf.
Piastri taucht
nicht auf. Der war aber auch das ganze Wochenende.
Ja, ein also bisschen.
Er hat nichts falsch gemacht, so, aber ich habe mir einfach nur aufgeschrieben.
Er war da.
War das ganze Wochenende zu unauffällig.
Genau. Der hätte mal anderen irgendwie überholen sollen oder wegschießen. Ja. Das war mal was Positives oder Negatives.
Ja,
sagen kann.
Gut. Wegschießen
aber gar nichts
nicht,
machen, das ist langweilig.
So teuer.
Können wir nicht drüber reden. Nein, alles gut. Super. Nee, aber dann jetzt verabschiede ich euch in eure entspannte Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn du es heute noch direkt live hörst, morgen in einem Jahr, kommt der Formel 1 Film.
Geil.
Und wir werden drüber reden.
Oh, ich freue mich so drauf. Den müssen wir zusammen gucken, den Film.
Auf jeden Fall. Bis dahin haben wir das eh schon wieder vergessen.
Dann.
Sorry. Also viel Spaß. Bis dahin.
Mal.
Tschüss.
Ciao.